historisch präsent norddeutsch.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und möchte heute mit meinem Experten oder auch meiner Expertin aus dem Lernnetzwerk über etwas sprechen, das ich unbewusst seit meiner Kindheit wahrgenommen habe. Und zwar ist die Rede vom sogenannten Missing. Und deshalb ist es mir eine besonders große Freude, Dr. Viola Wilken zu begrüßen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrbereichs Deutsche Sprachwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dort insbesondere im Bereich niederdeutsche Sprache und Literatur tätig. Hallo Viola!
Hallo!
Schön, dass du heute Zeit hast, um mit mir einmal über Missing zu sprechen. Und ich habe ja bereits in meiner Einleitung erwähnt, dass mir und vielleicht auch vielen anderen, die jetzt zuhören, Missing bereits im Alltagsleben begegnet ist, bei mir eher unbewusst. Und ich möchte jetzt einmal schon gleich die Zuhörenden bitten, während wir uns nun unterhalten, vielleicht schon mal über aktuelle bekannte Beispiele nachzudenken oder auch sich zu merken, was ihnen so in Sinn kommt, was vielleicht Missing sein könnte. Dann können wir nämlich später im Seminar vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen. Viola, kannst du mir erstmal einen kurzen Einblick geben, was ist das Missing überhaupt und auch was bedeutet Missing?
Ja, gern. Du hattest gerade gesagt, dass das Missing dir eigentlich im Ohr ist. Und ja, das zeigt dir eigentlich schon, dass Missing einerseits auch etwas ist, was schon im norddeutschen Raum allgegenwärtig ist. Aber tatsächlich handelt es sich bei dem Missing eigentlich um eine historische Sprachform. Tatsächlich entstanden aus dieser besonderen Situation im norddeutschen Sprachgebiet. Das norddeutsche Sprachgebiet ist ja seit jeher geprägt davon, dass verschiedene Dialekte, verschiedene Sprachen miteinander in Kontakt treten. Und das Missing ist eigentlich eine Mischsprache, was ein Produkt ist aus dieser Sprachkontaktsituation im norddeutschen Raum. Also wir müssen uns ja bewusst machen, dass das Niederdeutsche ja die Sprache war, in der die Menschen bis ins 16., 17. Jahrhundert hinein mündlich kommuniziert haben, aber auch geschrieben haben. Und wir ja uns in Norddeutschland auf einem ursprünglich niederdeutschen Sprachgebiet befinden. Tatsächlich war es so, ab dem 16., 17. Jahrhundert wurde das Niederdeutsche immer mehr vom Hochdeutschen abgelöst. Das hatte verschiedene Gründe. Das waren Prestigegründe im Wesentlichen. Also das heißt, insbesondere in den oberen Bevölkerungsschichten hat man immer mehr Hochdeutsch gesprochen, geschrieben vor allem auch. Und womit hing das zusammen? Also Erstarken von mitteldeutschen Städten, von oberdeutschen Städten, die finanziell, wirtschaftlich, kulturell, also so eine große Ausstrahlungskraft hatten und man hat sich dann eher am Hochdeutschen orientiert. Also wir sprechen so über spätes Mittelalter, frühe Neuzeit. Und ja, was war dann die Folge, dass die Menschen in Norddeutschland, also zunächst in höheren Bevölkerungsschichten, versucht haben, Hochdeutsch zu sprechen? Und das vor ihrem niederdeutschen Background. Also die waren ja eigentlich primär sozialisiert mit Niederdeutsch und wollten dann Hochdeutsch sprechen und dabei sind denen bestimmte Fehler unterlaufen. Also bestimmte Einflüsse des Niederdeutschen sind in den hochdeutschen Sprachgebrauch eingegangen. Und für diese Mischsprache, für dieses Hochdeutsch mit ganz vielen niederdeutschen Einflüssen hat sich dann der Terminus Missing geprägt. Und das bezieht sich eigentlich auf die Zielsprache. Denn was man sich heute vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, ist, dass das Meißnische, also das Obersächsische, damals die Vorbildsprache schlechthin war. Man versuchte sich daran zu orientieren, man versuchte Meißnisch zu sprechen. Auf Niederdeutsch Missing. Und die Sprachform war dann eben ein Hochdeutsch mit niederdeutschen Einsprengseln. Insofern eine historische Varietät, weil das natürlich eine Varietät ist, die sich über die Jahrhunderte hinweg weiter tradiert hat, dann auch als Muttersprache weitergegeben wurde, aber an Vitalität verloren hat. Also dieses Missing, über das wir sprechen, wenn wir uns das 17., 18., 19. Jahrhundert angucken, gibt es so in der Form eigentlich nicht mehr. Das, was wir heute auf der Straße in der Regel hören, sind so eine Nachfolgesprache. Das ist die norddeutsche Umgangssprache, die ein Hochdeutsch ist mit gewissen niederdeutschen Einflüssen natürlich noch, aber nicht mehr so markant, wie das Missing'sche ist. Also vielleicht das als letzten Satz noch dazu. Missing'sch hat niederdeutsche Einflüsse auf allen Sprachebenen und auch welche, die, ich sag mal, sehr markiert sind. Also die einem sofort ins Ohr gehen und wo man auch denkt, das klingt jetzt falsch. Also als heutiger Hochdeutschsprecher.
Ja, sehr gut, dass du da auch so ein prägnantes Ende jetzt gesagt hast. Ich wollte nämlich genau da nochmal rein. Du hast ja vorhin Fehler in Anführungszeichen gesagt und jetzt auch nochmal erwähnt, dass das auf allen Sprachebenen Einfluss hat, also das Niederdeutsche. Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben?
Ja, alle Sprachebenen bedeutet zunächst mal, dass wir auf lautlicher Ebene, also was die Aussprache betrifft, so, ja, dass es sich so ein bisschen Niederdeutsch anhört, sage ich mal. Dann auf, ja, so grammatikalischer Ebene, morphosyntaktisch würden wir sagen, also was ja zum Beispiel die Flexion von Verben betrifft. Also wenn wir jetzt sagen, das kann ich mich gar nicht vorstellen, dann ist das, wie gesagt, ein typisches Missing-Merkmal, eine Verwechslung von Akkusativ und Dativ bei den Pronomina. Und das machen Niederdeutschsprecher, also wir reden ja über ja, eine Spezies, die es so kaum noch gibt oder eigentlich gar nicht mehr gibt, also primär sozialisiert auf Niederdeutsch und Hochdeutsch wird erst weit später als zweite Sprache gelernt. Und im Niederdeutschen wird nicht differenziert zwischen Dativ und Akkusativ. Wir haben nur ein Nominativ und ein Nicht-Nominativ. Und im Niederdeutschen wäre die Form einfach mi. Also für mich Niederdeutsch mi, mir Niederdeutsch mi. Und wenn der Niederdeutsche dann versucht, Hochdeutsch zu sprechen, dann versucht er ja bestimmte Dinge einfach umzusetzen. Und bei mi weiß er nicht, ob mich oder mir. Und dadurch entstehen diese Fehler, dass dann Akkusativ und Dativ verwechselt werden, weil das im Niederdeutschen gar kein Problem ist, sozusagen. Also das wäre was Typisches auf morphosyntaktischer Ebene. Es gibt auch Einflüsse im lexikalischen Bereich, einfach, dass niederdeutsche Wörter in das Hochdeutsche eingehen, also dass wir zum Beispiel Lütt sagen statt klein.
Magst du nochmal die lautlichen Merkmale des Missings nochmal herausstellen?
Da gibt es natürlich ganz viele und auch über die Zeit hinweg ändert sich das vielleicht auch ein bisschen, aber etwas, was sicherlich für jeden nachvollziehbar ist, ist die sogenannte G-Spirantisierung im Auslaut, also dass ein G wie Ch ausgesprochen wird, also sowas wie möglich, Sonntag, Hamburg, das wäre ein klassisches lautliches Merkmal, aber auch, ja, wir nennen das Assimilation von LD oder ND im Wortinnern, also dass man Kinder statt Kinder sagt, Biller statt Bilder. Im vokalischen Bereich wäre es zum Beispiel auch Vokalkürzung, also dass wir sowas haben wie er hat es gekriegt statt er hat es gekriegt. Also das wäre auch schon Norddeutsch, aber das wären so typische lautliche Geschichten.
Und jetzt haben wir nochmal über die lautliche Ebene gesprochen. Kannst du mir auch nochmal was zur morphosyntaktischen Ebene sagen? Das klang vorhin auch schon mal an.
Ja, also die Kasusverwechslung, die hatte ich ja schon genannt, ne? Dativ, Akkusativverwechslung, das ist wahrscheinlich das Klassischste. Wir haben aber zum Beispiel auch Genitivumschreibungen, denn auch den Genitiv gibt es im Niederdeutschen nicht. Also nicht so klassisch. Und ich habe hier ein Beispiel, unseren Käpt'n seine Tochter, also die Tochter des Kapitäns, unseren Käpt'n seine Tochter. Also dass das dann so pronominal umschrieben wird und ja kein klassischer Genitiv eingesetzt wird. Ich muss da so ein bisschen mit Fachbegriffen arbeiten, aber ich gebe da ein Beispiel zu Distanzstellung von präpositionalen Adverbien. Da hielten wir uns an, also daran hielten wir uns, da hielten wir uns an. Da freue ich mich aber über. Statt darüber freue ich mich, da freue ich mich über. Doppelte Verneinung, ich habe keinen Brief nicht gekriegt oder Tunperiphrasen, guck mal, wie der rumlaufen tut.
Ja, vielen Dank für deine Beispiele. Ich glaube, das hat jetzt nochmal das Bild des Missing ein bisschen geschärft. Wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen zusammenfasse, ist Missing eben auch eine völlig eigenständige Sprachform, unabhängig vom Niederdeutschen. Oder es wäre jetzt falsch zu sagen, es ist ein niederdeutscher Dialekt.
Also wenn wir uns diese Sprachsysteme angucken, dann würde man Missing immer als hochdeutsche Varietät einordnen. Also es ist ganz klar hochdeutsch, weil bestimmte hochdeutsche Kernmerkmale in der Regel erfüllt sind. Also die sogenannte zweite Lautverschiebung, ne, die das Hochdeutsche zum Hochdeutschen macht und die sogenannte frühneuhochdeutsche Diphthongierung. Das sind Merkmale, die in der Regel hochdeutsch realisiert werden. Deshalb sagt man, es ist eine hochdeutsche Sprachform, aber mit niederdeutschen Merkmalen.
Vielleicht, bevor wir uns inhaltlich da noch mehr vertiefen, wollte ich noch mal fragen, wie du denn auch persönlich da in diese Welt des Missings abgetaucht bist, vielleicht ein bisschen blumig formuliert. Was hat dich in deiner wissenschaftlichen Forschung daran gereizt? Also was war vielleicht auch der Grund für deine Beschäftigung damit, warum ich dich heute als Expertin für das Missing bezeichnen kann?
Also ich habe ja auch in Kiel studiert und habe mich auch im Studium schon viel mit Niederdeutsch beschäftigt. Ich hatte damals auch meine Examensarbeit über ein niederdeutsches Thema geschrieben, über so Wandeltendenzen im Niederdeutschen, und dann wollte ich irgendwie weitermachen. Also ich hatte dann eine Promotionsstelle und war aufmerksam geworden auf die Comedy Ditsche. Die hat ja 30 Staffeln erlebt. Ich glaube, es wird jetzt im Moment nichts Neues mehr gedreht, aber es ist ja so eine Hamburger Kultfigur. Da war ich über diesen Sprachgebrauch gestolpert tatsächlich und habe gedacht, damit kann ich vielleicht irgendwas machen in der Promotion. Und so haben wir gemeinsam, also mit meinem Doktorvater, ich habe ja bei Michael Emmentaler promoviert, haben wir so ein Thema dann entwickelt. Denn was mir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war, ist, dass diese Sprachform Missing in literarischen Texten ganz viel verarbeitet wurde, also speziell 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da hat sich dieses Thema dann irgendwie so konkretisiert, dass ich eigentlich von Ditsche erstmal ab bin und mir dann erstmal halt diese literarischen Texte angeguckt habe, wo Missing dann drin war.
Das wollte ich dich jetzt eigentlich direkt fragen. Warum taucht das jetzt auch gerade im ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhundert in der Literatur auf? Vielleicht kannst du mir die Frage gleich beantworten, wenn du sie so schön auch selber aufbringst.
Also ganz einfach zu beantworten ist das natürlich nicht, aber wahrscheinlich hat das tatsächlich auch so ein bisschen mit Veränderungen in der Sprachrealität in dieser Zeit zu tun. Denn ich hatte ja eingangs gesagt, ursprünglich war Missing ja so ein Phänomen der oberen Bevölkerungsschichten, dieses Hochdeutsche als Prestigesprache. Und in dieser Zeit haben so Personen der mittleren und unteren Bevölkerungsschicht noch ganz selbstverständlich Niederdeutsch gesprochen. Und die waren davon gar nicht so berührt. Und dann nachher 19. Jahrhundert, wenn wir darüber sprechen, ausgehendes 19. Jahrhundert, wird das Hochdeutsche auch in den unteren Bevölkerungsschichten immer präsenter. Also dass immer mehr Menschen Hochdeutsch auch gesprochen haben. Während dann vielleicht in oberen Bevölkerungsschichten die das schon besser konnten sozusagen. Ne? Also wenn das bei denen dann schon auffiel, wenn andere vielleicht Fehler gemacht haben. Also ich sage dieses mit den Fehlern immer in Anführungsstrichen, weil das eben immer ein bisschen schwierig ist, das so normativ zu betrachten. Ja. Aber immer mehr Leute sprachen Hochdeutsch und das passierte dann eben mit diesen niederdeutschen Charakteristika. Was dann passierte, war eben, dass gerade so in literarischen Texten dieses Missing zur Personencharakterisierung eingesetzt wurde. Also wir haben zum Beispiel Theaterstücke, in denen dann eben vielleicht den Bauern das Missing in den Mund gelegt wurde. Da wurde dann vielleicht auch über diese Personen gelacht, weil sie an diesem Hochdeutsch gescheitert sind. Also dann hatte das so eine humoristische Komponente. Oder Polizisten zum Beispiel. Also das ist eine Möglichkeit, dass damit einfach so eine Personencharakterisierung. Man hat die Personen dann in Norddeutschland lokalisiert und vielleicht auch eher einer einfachen Bevölkerungsschicht zugewiesen durch diesen Einsatz von Missing in dieser Figurenrede. Und damit war ganz oft eben auch so eine humoristische Komponente verbunden. Teilweise, wenn man jetzt aber so auf so Texte aus dem Realismus oder so guckt, dann ging es gar nicht aber so darum, dass man jetzt die Personen irgendwie veralbert hat oder so, sondern einfach darum auch, eine möglichst realistische oder originalgetreue Zeichnung zu machen dieser Personen, wie die tatsächlich gesprochen haben. Und das war in dieser Zeit dann eben ein Missing.
Ja, ich finde das gut, dass du das gerade am Ende nochmal so deutlich gemacht hast, weil mir gleich die Frage kam, wurde das dann priorisierend benutzt, um eben die Figur negativ zu zeichnen? Aber du hast ja auch Beispiele gebracht, die dann auch eher in eine andere Richtung gehen würden. Und gerade wenn man das im Realismus betrachtet, hat das ja nochmal eine andere Bedeutung, dass da dann auch die Sprache so genau beobachtet wurde und das dann auch so wiedergegeben und dargestellt wurde. Hast du da vielleicht nochmal ein konkretes literarisches Beispiel?
Genau, also mir fallen da zwei Romane tatsächlich ein. Ein Roman von Jakob Löwenberg, der heißt In Gängen und Höfen, der ist von 1893. Und ein Roman von Gustav Falke, Die Kinder aus Olsens Gang von 1908. Wahrscheinlich den meisten nicht bekannt, aber ja, sehr interessant, wie unterschiedlich die Figuren da dann eben auch literarisch gezeichnet, sprachlich literarisch gezeichnet wurden.
Aus unseren Vorbereitungen fällt mir jetzt auch nochmal ein, wir haben ja auch über die Funktionalisierung von Missing in der Literatur gesprochen. Vielleicht kannst du das in dem Zusammenhang auch nochmal einordnen, warum und wie wird hier Missing funktionalisiert?
Ja, also ich denke, man kann sagen, dass eigentlich über die gesamte Zeitspanne hinweg, wo Missing in Literatur eingesetzt wird, eine gewisse Funktionalisierung erkennbar ist. in den Fällen von diesen Romanen, die ich genannt habe, da ist fast am ehesten so eine sozialkritische Komponente zu nennen. Also, dass man eben wirklich diese Personen so zeichnet und einem bestimmten Milieu zuweist und so weiter. Also Humoristisches ist da nicht so richtig zu erkennen. Diese Funktionalisierungen, die verändern sich aber auch ein bisschen. Was sich die ganze Zeit durchzieht, ist diese Personencharakterisierung. Humoristisches zieht sich eigentlich auch durch. Was aber vermehrt erst mit der Zeit kommt, ist, dass durch diesen Einsatz von Missing auch ja so eine regionale, irgendwas regional Identitätsstiftendes dazukommt. Und das kann man in bestimmten Texten ganz gut sehen. Manchmal ist es in den Texten vielleicht schon angelegt und in manchen Texten passiert das vielleicht einfach so. Also ein klassisches Beispiel sind diese kleinen Geschichten, die ja die meisten wahrscheinlich kennen. Die haben sich Hamburger Anfang des 20. Jahrhunderts untereinander erzählt und die waren schon immer sehr beliebt, sind dann aber vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg sehr beliebt gewesen unter Soldaten. Also das wurde an die Front geschickt und die Soldaten, die norddeutschen Soldaten, haben sich das untereinander immer wieder erzählt und so weiter. Es war so ein Rückbesinnen auf die Heimat und so weiter und da haben diese kleinen Erna-Geschichten nachweislich auch so was Regionalidentität Identitätsstiftendes gehabt.
Kannst du da vielleicht was zu sagen, wie das Wahrnehmen von Missing eben in der Literatur, auch in Erzählungen, die man sich untereinander weitergibt, das Leben der SprecherInnen beeinflusst? Haben die da so eine Art Wertschätzung ihrer Sprache gesehen?
Also in dieser Phase, über die wir so bisher gesprochen haben, würde ich eher nicht sagen, dass mit dem Einsatz von Missing in der Literatur eine Wertschätzung oder Anerkennung dieser Sprachform verbunden war. Ich glaube, das kam erst später. Man kann so ein bisschen beobachten, dass ab den 1950er Jahren ungefähr, also dieser Einsatz in der Literatur ganz stark zurückgeht. Und dann flammt das wieder so ein bisschen auf. 70er, 80er Jahre, dann bekommt dieses Missing ein anderes Gesicht, würde ich sagen. Also dann wird Missing viel von Kabarettisten eingesetzt, bekommt dann auch nochmal so eine andere Funktionalisierung, also durch diesen kabarettistischen Einsatz, also dass es eher so ein bisschen so satirische Funktionen bekommt. Und auch das lässt sich wieder so ein bisschen an die tatsächliche Sprachrealität koppeln. Denn Missing-Sprecher werden immer weniger, also Personen, die wirklich Missing als erst Sprache sprechen. In der Sprachwirklichkeit nehmen im Laufe des 20. Jahrhunderts sprachliche Merkmale immer mehr ab. Und tatsächlich wird dann eine norddeutsche Umgangssprache gesprochen, aber nicht mehr das, was man unbedingt als Missing bezeichnen würde. Genau, und in dieser Zeit, wo das Missing eigentlich mehr aus der Sprachrealität verschwindet, bekommt das literarisierte Missing eine andere Funktion. Und da wird das Bewusstsein über Missing auch ein anderes. Also du hattest so ein bisschen gefragt, war in dieser frühen Phase damit eine Wertschätzung der Sprecher verbunden? Und da würde ich sagen, es gab noch gar nicht so ein Bewusstsein bei dem Missing-Sprecher an sich, ich spreche Missing, sondern es war halt so die Alltagssprache. Dann nachher 70er, 80er Jahre, wo diese kabarettistischen Einsätze dazukommen, da gibt es ein anderes Bewusstsein. Wenn man dann Missing hört, dann wird das ganz klar wahrgenommen als etwas, was vielleicht auch ein bisschen artifiziell ist, weil es das so in dieser Ausprägung in der Sprachwirklichkeit nicht mehr so gibt. Und da bekommt das Missing dann vielleicht weitere Funktionen. Und da muss man dann ganz klar sagen, etwas anderes ist ja auch in der Sprachrealität in der Zeit passiert, nämlich dass immer weniger Niederdeutsch gesprochen wird. Also das eine geht ja mit dem anderen einher. Und was man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt in den 70er, 80er Jahren so beobachten konnte, aber vor allem in den letzten Jahren ist, dass es ja zumindest nachweislich bezüglich des Niederdeutschen eine ganz starke Aufwertung gibt. Gleichzeitig es aber immer weniger Sprecher gibt. Und da entsteht ja so eine Lücke, die das Missing vielleicht füllen kann. Also etwas, was einerseits dieses regional Identitätsstiftende ist, aber nicht mehr das eigentliche Niederdeutsch ist. Und damit wird natürlich schon auch dieses norddeutsche Sprechen an sich aufgewertet und bekommt ja so eine positive Konnotation. Tatsächlich ist es so, dass Untersuchungen auch gezeigt haben, dass zunächst mal das Niederdeutsche, aber auch der regionale Substandard an sich. Und da ist auch das Missing zuzuzählen oder auch regionale Umgangssprachen eine ganz bestimmte Funktion erfüllen, nämlich sich auch selber als Norddeutscher zu präsentieren, seine Herkunft anzuzeigen. Und da denke ich, dass das Missingsch genauso wie das Niederdeutsche eine bestimmte Funktion erfüllen. Und das hat meine Kollegin Caroline Jürgens in ihrer Dissertation auch herausgearbeitet. Die hat da zeigen können, dass das Niederdeutsche genauso wie das Missingsch so die Funktion eines regionalen Abzeichens haben kann. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, man ist mit dem Auto in Deutschland unterwegs und ist auf einer Raststätte und sieht da ein Auto mit Hamburger Kennzeichen und denkt dann sofort so, oh, auch ein Hamburger. Da hat man vielleicht dann schon so dieses Bedürfnis, sich auch als Hamburger zu zeigen oder als Norddeutscher. Und das macht man eben mit Sprache. Und wo man das mit dem Niederdeutschen an sich nicht mehr so machen kann, weil man es nicht mehr spricht, macht man es dann eben halt mit diesem regionalen Substandard.
Gucken wir vielleicht doch auch nochmal weiter so in das nächste Medium, nenne ich es einfach mal. Aus meiner eigenen Erfahrung sind auch Radioprogramme bekannt. Was glaubst du, warum funktioniert das, Missingsch zu integrieren?
Ja, also da sprichst du etwas an, was tatsächlich ganz beliebt ist. Es gibt einige Radiocomedies, die tatsächlich mit diesen regionalen Sprachen arbeiten. Neben diesem Frühstück bei Stefanie oder Wir sind die Fräses gibt es ja auch zum Beispiel noch von Dietmar Wischmeier so entsprechende Formate. Und die sind, wie gesagt, sehr beliebt und laufen über Jahre bei den Radiosendern. Und es liegt schon nahe, dass die so erfolgreich sind, weil dort eben auch so gesprochen wird, wie dort gesprochen wird. Nämlich dann doch sehr stark regional gefärbt. Und hier für Norddeutschland muss man dann eben auch feststellen, dass die eine Art Missing sprechen. Und so hat sich das Missingsch dann eben doch bis heute erhalten, auch wenn es eigentlich nicht mehr im tatsächlichen Sprachgebrauch auftaucht. Aber in diesen Comedies zum Beispiel ist das noch sehr präsent und sehr beliebt. Das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass es so eine gewisse Suche nach etwas so regional Identitätsstiftendem gibt, dass man das sympathisch findet, wenn jemand Norddeutsch spricht.
Zwei Fragen würde ich tatsächlich gleich gerne anschließen. Zum einen hast du jetzt ja auch nochmal gesagt, dass das Missing, was wir jetzt hören und wahrnehmen, ja was Artifizielles ist. Es gibt keine aktiven Missing-SprecherInnen mehr. Gibt es da irgendwie Unterschiede zu dem Missing, was damals noch gesprochen wurde? Gibt es da nochmal eine Anpassung an aktuelle Sprachtendenzen, auch in Bezug auf das Niederdeutsche oder das Hochdeutsche?
Ja, also erstmal vielleicht zum Ersten. Dieses Missing hat seit jeher eine Entwicklung durchlaufen. Also natürlich im tatsächlichen Sprachgebrauch. Es gibt ja auch Quellen, die das abbilden, was über die Jahrhunderte passiert ist. Also was es für Merkmale früher gab, welche vielleicht wieder abgebaut wurden und so weiter. Und auch wenn wir uns das literarisierte Missingsch angucken, dann kann man ganz klar feststellen, dass es Merkmale gibt, die früher da waren, die dann abgebaut wurden und dass eventuell auch neue Merkmale hinzukommen. Tatsächlich ist es so, dass Merkmale, die sehr, sehr nah am Niederdeutschen sind und stark vom hochdeutschen System abweichen, dass das Merkmale sind, die über die Jahrhunderte, würde ich sagen, eher abgebaut wurden. Aber tatsächlich ist es so, dass es nicht völlig entkoppelt auftritt. Also das, was wir in dieser Kunstform haben, da haben wir wahrscheinlich eine Häufung, die nicht so ganz natürlich ist. Aber die Qualität der Merkmale ist nicht völlig entkoppelt von der Sprachrealität, wie es mal gesprochen wurde.
Glaubst du, dass man mit dem Missingsch auch eine Brücke schlagen kann? Ich hatte mich nämlich jetzt gefragt, ob Missingsch eine Brücke zum Niederdeutschen schlagen kann oder eine Hilfe eben auch für Lehrende sein kann.
Ich glaube, dass das Missingsch nicht so als Sprache wahrgenommen wird, wie es das Niederdeutsche tatsächlich wahrgenommen wird, sondern dass es eben wirklich eine, ja, vielleicht tatsächlich sogar als Übergangsvarietät wahrgenommen wird. Ich würde eigentlich sagen, nein.
Genau, aber du würdest schon sagen, dass man eben so Ausschnitte in den Unterricht einbinden kann?
Auf jeden Fall. Ich denke, dafür eignet es sich ganz gut, also an dem Missingsch auch zu zeigen, was das Niederdeutsche ausmacht, also sprachlich gesehen, dass man sich tatsächlich auch Missingsch-Texte angucken kann, dass man sich Aufnahmen von Missingsch angucken kann und daran eben auch mal gucken kann, was ist in diesen Texten nicht Standard-Hochdeutsch? Ja, was kommt woanders her? Und dann kommt man doch ganz schnell auf das Thema, ja, das ist etwas, was es so im Niederdeutschen gibt. Und so kann man natürlich auch Besonderheiten des Niederdeutschen vermitteln. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Und hast du auch noch so 2, 3 Tipps oder Hinweise an Texten für unsere Zuhörenden, die das vielleicht mal nutzen wollen oder auch mal einen Blick reinwerfen wollen?
Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man sich ja mal so eine Radio-Comedy anhört. Ich finde immer, dass sich Frühstück bei Stefanie sehr gut eignet dafür. Wir haben da verschiedene Missing-sprechende Figuren. Diese Comedy wird ja aktuell nicht mehr aufgezeichnet, aber in der ARD-Audiothek kann man einiges nachhören. Und ja, da würde ich empfehlen, da mal reinzuhören und dann mal zu horchen, wo weicht die Sprache denn tatsächlich von der hochdeutschen Standardsprache ab, wie wir sie erwarten würden? Also was sind da für Merkmale drin? Und kann man sich vielleicht auch erklären, wo die herkommen? Also was könnte daran vielleicht tatsächlich niederdeutsch basiert sein? Das wäre eine Idee.
Wenn wir hier fertig sind, dann geht doch, liebe Zuhörenden, einfach mal in den Shownotes gucken und dann werdet ihr dort einen Link zu einer spannenden Folge hoffentlich finden.
Ja, genau. Und noch eine zweite Idee. Wir haben jetzt ganz viel über die Funktionalisierung von Missing auch gesprochen, wo man das auch meines Erachtens eindrucksvoll sehen kann, sind TV-Produktionen, wo auch das Missing eine Rolle spielt. Und eine bekannte TV-Produktion, wo Missing gesprochen wird, ist Neues aus Büttenwader. Das kennen vielleicht auch viele, ist auch in der ARD-Mediathek nachzusehen. Also auch da kann man sich natürlich angucken, wie sprechen die Personen eigentlich. Aber was für Funktionalisierungen sind mit dem Einsatz von Missing Star eigentlich verbunden? Also wenn wir an Personencharakterisierung, Erzeugung von Humor und so weiter denken, wäre das, glaube ich, eine schöne Aufgabe, da einfach mal zu gucken, warum spricht hier eigentlich welche Figur wie?
Ja, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Blick und eine ganz spannende Idee. Ich habe nämlich noch, bevor wir uns verabschieden, immer eine abschließende Frage für die Folge und bin mal ganz gespannt, was du sagen wirst. Ich würde nämlich jetzt gern von dir wissen, du hast 3 Begriffe, um das Missing, um dein Thema hier nochmal zusammenzufassen und zu beschreiben. Welche 3 sind für dich besonders relevant?
Gute Frage. Ich glaube, ich mache es tatsächlich unspektakulär, um so einen kleinen Bogen nochmal zu schlagen über das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Es ist erstens historisch, zweitens trotzdem präsent und drittens norddeutsch.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für den Einblick in das Missing, den du uns hier gewährt hast. Und ich bin ganz gespannt, welche Diskussionen und welche Gespräche nun in den Seminaren anhand unserer Beispiele entbrennen können.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource, OER, des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung, der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt, Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0 Lizenz. Stimme, Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Digilabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.